Also wir haben uns letzte Woche den wahren Weinstock angeschaut, Jesus Christus. Wir haben uns seine Ich-Bin-Worte angeschaut und wo er verdeutlicht, dass er Gott ist, seine göttliche Autorität. Wir haben uns angeschaut, dass er sagt, er ist der einzige Weg, wo wir geistliche Frucht bringen können. Nur wer an ihm dranbleibt, der kann wirklich wachsen, der kann wirklich geistliche Frucht bringen. Und Jesus hat so auch gerade zu den Juden seiner Zeit gesagt, ich bin jetzt der wahre Weinstock, weil das Bild vom Alten Testament war es eben halt, dass das Volk Israel der Weinstock war, aber er sagt, ich bin es jetzt. Und wenn ihr an mir dranbleibt, dann könnt ihr wirklich Frucht bringen. Und heute geht es um die Reben, also um uns. Der zweite Teil der Predigt. Und ich muss persönlich sagen, dass es mir in den letzten 2-3 Wochen, wo ich mich mit diesem Bild beschäftigt habe, Weinstock und Reben, dass es mir total viel Spaß gemacht hat und dass es mir auch wieder neu bewusst gemacht hat, wie abhängig ich bin von Jesus Christus, dass ich tatsächlich ohne ihn nichts tun kann. Ich beschäftige mich viel mit der Bibel und biblischen Themen und man kann da wirklich auch, wenn man so mit Theologie sich irgendwie beschäftigt, so auf Abwege irgendwie geraten. Dann kann man hier mal reinschauen und da mal reinschauen, ist alles sehr spannend, aber letzten Endes ist Jesus Christus so das Zentrum. Und das war für mich einfach jetzt auch so gut, in den letzten Wochen das wieder auch so neu zu verinnerlichen. Ich bin völlig abhängig von ihm. Ich möchte aber noch zunächst einmal diesen Bibelabschnitt vorlesen. Vielleicht habt ihr auch eine Bibel irgendwie dabei, dann würde ich euch raten, einfach mal die Bibel herauszuholen und mitzulesen. Ist ein recht langer Abschnitt, ich lese ihn trotzdem einfach mal im Zusammenhang vor. Das ist Johannes Kapitel 15, Verse 1 bis 17. Ich werde später nochmal den zweiten Abschnitt nochmal wiederholen, weil das Sinn macht an der Stelle, aber jetzt lese ich einfach mal die ganzen Verse im Zusammenhang vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird, und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Es sind drei Dinge, die die Weinreben tun sollen, aufgrund dessen, was wir gerade gelesen haben. Und ich möchte alle drei Sachen beleuchten. Und ich fange an mit dem offenbar offensichtlichsten, und das ist das Dranbleiben. Das erste und wichtigste Gebot für eine Rebe ist, am Weinstock dran zu bleiben. Jesus benutzt hier ein ein genial einfaches Bild, um das Wichtigste am, was das Wichtigste am Glauben ist. Es ist völlig logisch, dass eine Rebe nur dann Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock dranbleibt, von dem alle notwendigen Nährstoffe kommen. Das verstanden die Menschen damals und das verstehen natürlich auch wir heute. An Jesus dranbleiben ist das Gegenteil von Krampf und Eigenleistung. Es bedeutet nicht, morgens mit den Gedanken aufzustehen, oh, jetzt muss ich aber schnell meine Bibel irgendwie sofort hervorholen und den heutigen Abschnitt lesen, sonst bin ich ja nicht an Jesus dran. Und es heißt auch nicht, morgens mit den Gedanken aufzuwachen, ich muss jetzt ganz schnell meine Gebetsliste vom Hauskreis irgendwie nehmen und das alles erstmal schnell abbeten, weil sonst wäre ich ja nicht an Jesus dran. Ich habe vor 13 Jahren mal eine halbjährige Bibelschule besucht, das habe ich schon öfters mal erwähnt, besonders wenn ich predige, erwähne ich immer gerne, weil es mir so viele gute Beispiele gibt, aber es war eine sehr gute Zeit und ich habe jeden Morgen eine stille Zeit gemacht, ich habe jeden Morgen in der Bibel gelesen, ich habe jeden Morgen gebetet und es war wunderbar und ich bin enorm gewachsen in der Zeit. Aber ich hatte das Problem, als ich wieder zu Hause war, habe ich gemerkt, ich schaffe das irgendwie nicht. Und ich weiß noch genau, tatsächlich den ersten Tag, wo ich morgens es irgendwie nicht geschafft habe, in der Bibel zu lesen und zu beten, habe ich gedacht, ach, jetzt bin ich irgendwie weg von Jesus. Ich muss das irgendwie jetzt bringen. Ich war durch diese halbjährige Zeit, die war zwar sehr gut, aber ich war sozusagen so religiös bin ich irgendwie geworden, so fromm geworden, dass ich nicht mehr begriffen habe, um was es eigentlich wirklich geht. Und ich hatte aber zum Glück oder Gott sei Dank natürlich nette Mitbewohner, die auch Christen sind, die mir gesagt haben, Sven, jetzt bleib mal locker. Du musst jetzt nicht irgendwie jeden Morgen jetzt hier beten. Du kannst mal ganz beruhigt sein. Es ist völlig okay, du bist an Jesus dran. Das Wort bleiben wird zwischen den Versen 4 und 10 insgesamt 9-mal erwähnt. Ich habe das einmal so aufgezeigt. Genau. Glaubt ihr, dass Jesus damit etwas verdeutlichen will? Ich glaube das schon. Was mache ich, wenn es mir schlecht geht? Ich bleibe an ihm dran. Was mache ich, wenn es mir richtig gut geht? Ich bleibe an ihm dran. Was mache ich, wenn ich im Lotto gewinne und mir alles leisten kann? Ich bleibe an ihm dran. Was mache ich, wenn ich irgendwie auf der Arbeit versage und mich keiner mehr mag und alles ist irgendwie nur noch so... Ich bleibe an ihm dran. Ich bleibe an ihm dran. Ich bleibe an ihm dran. Egal, wie es mir geht, egal, wie meine Gefühle sind, ich bleibe an ihm dran. Ich glaube, das will Jesus hier verdeutlichen. Deswegen diese ständige Wiederholung. Mit dem wahren Weinstock verbunden zu sein, bedeutet zunächst einmal zu sein. So wie Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, so können auch wir sagen, ich bin eine Rebe. Ich bin, egal wie die Umstände sind, egal wie ich mich fühle, wenn ich irgendwie morgens aufwache. Ich kann natürlich morgens aufwachen und denken, ich fühle mich heute gar nicht so wie eine Rebe. Ich weiß auch nicht, ich meine, das ist natürlich logisch, man sich nicht wie eine Rebe fühlt, aber wisst schon, was ich meine? Es bleibt dabei, wir sind eine Rebe, auch wenn wir uns nicht danach fühlen, einfach weil es Jesus uns zuspricht. Und ich finde es genial, wie viele wir von diesen Zusprüchen wir im Neuen Testament finden. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 5, 13, ihr seid das Salz der Erde. Wir können also zu uns sagen, ich bin das Salz der Erde. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. In Johannes 1, 12 heißt es, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin eine neue Schöpfung. Delia hat es ja gesagt, wir beschäftigen uns gerade mit der Frage unserer Identität. Und ich kann das immer gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist zu wissen, welche Identität wir haben in Jesus Christus. Ich habe mal jetzt bei der Predigtvorbereitung im Internet mal wieder geforscht und ich habe eine ganz gute Seite gefunden auf agape-workshop.net. Da ist eine sehr gute Auflistung von all den Dingen, was ich bin. Eine alphabetische Auflistung, ich glaube, es sind bestimmt 100 oder so, ist nur ein kleiner Ausschnitt, den ihr jetzt gerade seht, ungefähr 100 von diesen Ich Bin, von meiner Identität in Christus. Also wohlgemerkt, ist jetzt keine Werbung für diesen Workshop, den ich jetzt gar nicht kenne, aber diese Auflistung auf dieser Seite, die finde ich sehr spannend. Vielleicht ist mal eine Idee, wenn ihr heute Nachmittag oder so ein bisschen Zeit habt oder euch mal irgendwie Zeit freischaufeln wollt, da mal hineinzuschauen und darüber mal nachzudenken, über eure Identität. Das also ist das Erste, was der Weinstock tut. Er bleibt, oder die Weinrebe tut, er bleibt am Weinstock dran. Das Zweite, die zweite Hauptaufgabe einer Rebe ist, sich beschneiden zu lassen. Nachdem die Rebe also nun verstanden hat, an Jesus dran zu bleiben und zu sein, kommt etwas scheinbar Unangenehmeres auf sie zu. In Vers 2 heißt es, er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Über die Reben, die keine Früchte tragen und dennoch beschnitten oder dann eben halt herausgeschnitten werden, habe ich letzten Sonntag etwas gesagt. Das will ich jetzt nicht wiederholen. Wir haben ja auch den Film dann schließlich doch sehen können, wo sozusagen diese eine Rebe da war, die sagte, ich möchte nicht irgendwie am Weinstock dranbleiben, ich will selber Wurzeln jetzt schlagen und die Nährstoffe sollen jetzt selber aus dem Boden herauskommen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Also diese Reben, die nicht am Weinstock, die keine Früchte tragen, sind, sage ich mal, die nicht zu Jesus gehören wollen, Reben, die mit ihm nichts zu tun haben wollen. Und die dann eben halt beschnitten werden und weggeworfen werden. Aber von denen möchte ich heute nicht reden, sondern ich möchte von den Reben sprechen, die bereits Früchte tragen und dennoch beschnitten werden, damit sie noch mehr Früchte tragen. Und wichtig ist dabei der Vers 3. Da heißt es, ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Beschnitten bedeutet eigentlich an dieser Stelle rein, von der griechischen Bedeutung her. Wir sind also schon rein. In dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, werden wir zur beschnittenen, reinen Rebe am Weinstock. Dieses Bild von Reinheit fällt mir ein, das Bild im Alten Testament, wo es den Tempeldienst gab, der Priester. Die Priester, bevor sie diesen Dienst begannen, mussten sich jedes Mal sozusagen symbolisch waschen. Da war so ein großes Wasserbecken und da mussten sie hingehen und sie mussten sich waschen. Dann konnten sie halt in den Tempel rein, konnten ihren Dienst verrichten. Und das hat aber nicht lange angehalten, weil jedes Mal, wenn sie halt wieder diesen Arbeitstag begannen, mussten sie sich wieder halt waschen. Das war das, was im Alten Testament war. Jetzt im Neuen Testament, unsere Stellung ist, dass wir rein sind. Wir müssen uns nicht ständig irgendwie wieder waschen, sondern wir sind gewaschen, wir sind rein durch Jesus Christus. Das ist also unser grundsätzlicher Zustand. Wenn nun also unsere Heiligung, und das ist ja das Bild von den Reben, die bereits Früchte tragen und dennoch beschnitten werden, wenn also unsere Heiligung, unser weiteres Beschneiden an der Reihe ist, werden wir jetzt auch nicht zu besseren Reben. Wir bleiben auch Reben, wir tragen auch keine anderen Früchte. Wir werden nicht irgendwie plötzlich Bananen oder so halt tragen, sondern wir werden weiterhin Beeren tragen. Wir sind und bleiben Reben. Aber durch die weitere Beschneidung erleben wir Wachstum. Da, wo wir bisher nur wenig Frucht getragen haben, wachsen mehr Früchte oder Beeren. Oder geistlich ausgedrückt, wir werden Jesus immer ähnlicher. Oder wie es in Vers 8 heißt, wir werden immer mehr seine Jünger. Und es ist logisch, dass dieser Wachstumsprozess ein fortlaufender oder lebenslanger Prozess ist, bei dem wir auch Rückschläge erleiden werden, Phasen, denen wir vielleicht gar nicht wachsen. Aber das ändert unsere grundsätzlichen Stellung als Rebe überhaupt nichts. Wir sind und bleiben Reben. Ich erwähne das, weil viele denken halt, sie erleiden irgendwie Rückschläge und dann denken sie, na, dann kann mich Jesus gar nicht mehr lieben. Dann fallen sie irgendwie aus der Gnade heraus, wenn sie nicht so und so agieren. Aber was sie erleben, ist im Grunde genommen einfach nur der Weg der Heiligung. Sie werden beschnitten und es ist etwas völlig Normales, beschnitten zu werden. Das gehört zu unserem Christsein dazu. Andersherum müssen wir auch nicht prahlen, wenn wir beschnitten werden und da wachsen weitere Früchte. Wir bleiben Reben, so wie auch die anderen Reben bleiben. Wir sind hier eins. Ich habe mich mal beim Fachmann erkundigt, sozusagen, welche Arbeit der Weingärtner eigentlich in seinem Weinberg macht. Manche kennen Uwe Leiding von unserer Schwestergemeinde, der Christusgemeinde Bramfeld. Die Eltern von Uwe Leiding haben ein Weingut und ich habe ihn mal angerufen und mal gefragt, ja, was macht denn so ein Weingärtner überhaupt den ganzen Tag? Und er hat mir gesagt, es gibt zwei Hauptarbeiten. Zum einen wird der Weinstock im Frühjahr, also sozusagen bevor er anfängt zu wachsen, Übergang vom Winter zum Frühjahr, einmal komplett zurückgeschnitten, sodass nur ein oder zwei Triebe übrig bleiben. Und das habe ich erstmal mir so angehört und heute Morgen hat es nochmal so ein bisschen geklingelt bei mir und dann dachte ich an ein Weihnachtslied, dieses mit diesem entlaufenen Gaul, dieses Es ist ein Ross entsprungen, ja. Es ist ein Ross entsprungen aus einer Wurzel zart, das singt man ja irgendwie so schnell daher. Das kommt aus Jesaja Kapitel 11, 1. Da heißt es, aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Ich habe letztes Mal ja erwähnt, dass Jesus sich so vergleicht mit dem Volk Israel und sagt, ich bin jetzt hier der neue Weinstock. Und das ist genau das Bild, das ist dieser zurückgeschnittene Weinstock, da wo nur noch ein oder zwei Triebe irgendwie hervorsprossen aus der Erde. Und das sieht total kümmerlich aus. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass Leute gedacht haben, naja, was ist denn das für ein kümmerlicher Spross? Daraus kann ja irgendwie nichts erwachsen. Aber dies ist der wahre Weinstock, das ist Jesus Christus, aus dem alles hervor erwächst. Und aus diesen Trieben, diesen ein, zwei Trieben, wächst dann der Weinstock. Also die Reben mit den Blättern und dann später eben halt auch die Früchte. Und während dieser Wachstumsphase ist dann halt eben die Hauptaufgabe und die meiste Arbeit ist es dann für den Weingärtner, das unnötige Blattwerk zurückzuschneiden. Nicht zu viel, damit die Photosynthese, ich bin jetzt nicht so gut in Biologie, aber so, damit die Photosynthese auch noch wirken kann, aber auch nicht zu wenig, damit nicht dem Weinstock zu viel Energie entnommen wird. Und dann gibt es auch noch so sogenannte Geiztriebe, also die sozusagen Geizen mit Früchte tragen. Das sind eben halt diese Triebe, die keine Früchte tragen und die werden abgeschnitten. Das ist also die Arbeit eines Weingärtners. Und wenn wir uns so diesen Weinstock vorstellen mit diesem Buschwerk und diesen Blättern und so weiter und dann kommt der Weingärtner und schneidet daran herum, dann ist so meine Frage heute an uns, wo haben wir vielleicht zu viel Blattwerk an uns? Was raubt uns Energie? Wo müssen wir Ballast abwerfen? In Epheser 4, 22 schreibt Paulus, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Im Hebräerbrief wird beschrieben, wie Menschen des Alten Testaments ihren Glaubensweg beschritten haben. Und aufgrund dessen heißt es dann in Kapitel 12, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, gemeint sind diese Vorbilder des Glaubens, des Alten Testaments, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der Weg der Heiligung wird also hier mit einem Kampf beschrieben, der mit Geduld geführt werden soll. Wir sollen ablegen, was uns beschwert. Wo haben wir zu viel unnötiges Blattwerk an uns? Oder sogar Geiztriebe, die uns unnötig Energie nehmen? Oder welche Sünden, also welches falsche Verhalten schleppe ich mit mir herum, welches mich in meinem Laufen hindert, worin ich mich immer wieder verstricke und wo ich dann zu Fall komme? Es lohnt sich darüber immer wieder einmal nachzudenken. Und wenn es um das Thema Sünde geht, dann nicht irgendwie stehen zu bleiben und in Selbstanklagen zu verharren und zu sagen, aus mir wird ja nie was, sondern sich damit immer wieder dem guten Weingärtner auszusetzen, diese Geiztriebe ihm hinzuhalten, dieses unnötige Buschwerk ihm hinzuhalten und zu sagen, schneid es ab, ich möchte das nicht. Und wenn es nachwächst, dann halten wir es ihm wieder hin. Schneid es ab, ich möchte das nicht. Wir haben einen guten Weingärtner. Es ist kein Pfuscher, der irgendwie plötzlich sagt, jetzt reicht es mir aber, jetzt schneide ich diesen ganzen, nehme ich diesen Weinstock und reiße ihn raus und damit will ich nichts mehr zu tun haben, sondern er ist unendlich barmherzig und gnädig, er ist geduldig, er schneidet es immer wieder ab, uns zum Guten. Die Frage ist halt auch, wie gestalten wir unseren Alltag? Haben wir genügend Raum in unserem Alltag, damit wir uns auf Jesus ausrichten können? Ich habe das Beispiel auch schon mal erwähnt. Ich war einige Jahre lang tätig bei einer Missionsgesellschaft, die in Indien tätig war, und ich sollte zu Beginn ein Praktikum machen über mehrere Monate, welches dann sozusagen sich als Gebetspraktikum erwiesen hat. Ich hatte gedacht, ich sollte praktische Tätigkeiten machen, aber ich sollte letzten Endes halt dort nur hin, um zu beten. Und das war für mich eine furchtbare Vorstellung, jetzt für 5 Monate dorthin zu gehen, in ein Haus zu hocken und nur zu beten und sonst nichts. Aber es war letzten Endes eine absolut gesegnete Zeit, weil sie für mich diese ganzen Alltagsdinge, die hier in Deutschland uns so behaften, das war alles dort nicht. Es gab kein Internet, es gab keinen Fernseher, es gab keine sonstigen irgendwie Dinge, die uns ablenken könnten. Ich konnte im Grunde genommen auch gar nicht spazieren gehen. Man konnte eigentlich nur in einem Haus sein. Man konnte zu einem anderen Haus noch gehen, hin und her. Das war meine einzige Beschäftigung. Also morgens halt war ich in dem Haus, dann ging ich halt mittags in das andere Haus und dann wieder zurück. Und einmal am Sonntag ging ich halt in die Kirche. Das war ein bisschen weiterer Weg. Und das ging so über Wochen dahin. Und mehr war da nicht. Aber es war gut, weil es so entkrampfend war, weil es so mich entlastet hat von all diesen Dingen. Ich weiß ja, wie es hier ist in Deutschland, wenn ich meinen Alltag habe, wenn ich irgendwie auf den Arbeitsplatz gehe und ich schalte den Computer an oder ich muss irgendwas im Internet nachschauen, sofort wird man irgendwie beschossen von irgendwie 1000 Werbeseiten und man ist hier der 1-millionste Gewinner oder irgendwas und so weiter und so fort. Es geht den ganzen Tag, von morgens bis abends werden wir halt irgendwie zur Arbeit hinfahren. Hier ist eine Litfaßsäule und dort ist eine Werbung und dort will irgendwie was unsere Aufmerksamkeit rauben. Dann haben wir Familie natürlich, wir haben auch ja Hobbys und so weiter und so fort. Und das bestimmt unseren Alltag. Und davon ist jetzt ja auch nicht alles schlecht. Wir sollen ja auch nicht alles am Blattwerk irgendwie halt weggeben. Dann könnten wir ja gar nicht mehr wachsen. Also es gibt ja auch gute Hobbys. Es ist ja auch gut, irgendwie eine Freizeitbeschäftigung zu haben. Ich sage mal, es ist gut, ein gutes Work-Life-Balance zu haben. Aber es geht eben um diese Balance. Es geht ja um die Frage, wie viel nehmen wir von all den Dingen dann auf? Wie viel Blattwerk lassen wir dann an uns wachsen? Was uns dann letzten Endes halt hindert, auf Jesus zu schauen und geistlich zu wachsen? Die dritte Hauptaufgabe einer Weinrebe ist es dann, Frucht zu bringen. Die Frage ist, von welcher Frucht redet Jesus? Ich möchte noch einmal die Verse 7 bis 17 im Zusammenhang vorlesen. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Die erste Frucht, von der Jesus hier erzählt ist, wir lernen immer mehr, seine Liebesgebote zu befolgen. Die Frucht ist also halt hier nicht, dass irgendwie etwas aufgelistet wird. Wir sollen im Monat 5 Menschen von Jesus erzählen oder wir sollen täglich in der Bibel lesen oder wir sollen dies oder wir sollen jenes machen. Die Frucht, unsere Frucht ist, dass wir lernen, seine Liebesgebote zu befolgen. Jesus sagt in Vers 9 und 10, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Mit Gebot meine ich an dieser Stelle eben kein Gebotskatalog. Für die Weinrebe kommt es jetzt also nicht das dicke Ende nach dem Motto, so liebe Weinrebe, damit du ein möglichst hohes Mostgewicht erreichst, bedarf es von dir folgender Anstrengung, erstens, zweitens, drittens. Jesus sagt in Vers 9, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. In Matthäus 22, 37 wird Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt. Er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Die Aufgabe der Weinrebe ist also nicht das Befolgen von Geboten, sondern das offensichtlich Wichtigste für geistliches Wachstum ist, sich immer wieder neu Gottes Liebe bewusst zu machen, in seiner Liebe zu bleiben. Zweitens sagt Jesus in Johannes 15, 12, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Das stimmt überein mit der erwähnten Stelle im Matthäus-Evangelium, in der Jesus sagt, ein weiteres Gebot ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses Gebot der Liebe zu dem Nächsten hat sein Fundament in der Liebe Gottes zu uns. Es ist keine Selbstanstrengung. Je mehr wir uns vergegenwärtigen, dass Gott uns liebt, umso mehr werden wir auch andere lieben können. Dieses Wort Liebe, was hier erwähnt wird, ist Agape, diese Agape-Liebe, griechisch Agape, und das ist diese selbstlose Liebe. Es ist also nicht hier die Liebe gemeint, die wir geben, weil wir erwarten, dass wir etwas zurückbekommen, sondern so diese, ne, fiese Agape-Liebe, ich gebe etwas und ich erwarte nichts zurück. Am Freitag habe ich immer unseren Sohn Jesse, der ist gut ein Jahr alt und meine Frau geht dann arbeiten und ich hoffe halt immer, dass sie dann recht pünktlich auch zurückkommen, weil den ganzen Tag irgendwie halt sein Sohn da um sich haben, ist zwar total super toll, aber auch manchmal ein bisschen anstrengend. Er möchte ja den ganzen Tag bespaßt werden und um 4 Uhr oder so ruft mich meine Frau an und sagt, ich habe noch einen Friseurtermin, der ist allerdings erst um 7 habe ich durchgerechnet, ja, wenn sie um 7 beim Friseur ist, wird sie ja nicht vor 8 irgendwie da rauskommen und dann ist sie erst um 8:30 da. Na, wunderbar. Hat natürlich dann gesagt, ja, das ist alles kein Problem, alles gut. Ich habe mich ja mit diesem Text gerade sehr beschäftigt. Agape, Liebe, kein Problem. Aber ich habe gemerkt, wie schwer das ist. Als sie dann nach Hause kam, wollte ich ja am liebsten sofort gleich sagen, also jetzt nimm mal sofort irgendwie halt Jesse und ich mache jetzt irgendwie gar nichts mehr, weil ich habe ja schon was für dich getan. Ich habe ja schon den ganzen Tag jetzt halt, also bis 8:30 mich mit ihm beschäftigt. Das habe ich dann versucht nicht zu tun, sondern ich habe natürlich dann gesagt, nein, natürlich bringe ich ihn auch noch ins Bett und mache ihn fertig, wechsle in die Windeln, alles klar. Aber das fiel mir wirklich schwer. Ja? Aber das ist die Liebe, von der Jesus hier spricht. Wir geben etwas, ohne zu erwarten, dass wir wieder was zurückbekommen. Jesus sagt, die normalen Leute machen etwas, weil sie etwas eben wieder erwarten. Sie laden Leute zum Essen ein, weil sie eigentlich erwarten, dass sie dann wiederum zum Essen eingeladen werden. Ihr aber, sagt er, sollt nicht so sein. Wir sollen das Gegenteil sein. Aber ist uns bewusst, dass wenn wir etwas tun, dass wenn wir es ohne Liebe tun, es eigentlich im Grunde genommen gar keinen Wert hat? Liebe ist das Wichtigste. Paulus sagt in 1. Korinther 13, der sich da sehr viele Gedanken gemacht hat über diese Agape-Liebe. Er sagt, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingelnde Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Das finde ich eine absolut starke Aussage. Ich meine, etwas prophetisch weitersagen oder sich selber opfern, was gibt es denn irgendwie Größeres? Aber er sagt, es hat alles keinen Wert, wenn es nicht aus einer Liebe heraus geschieht. Und das ist für mich etwas an dem Punkt, wo ich auch jetzt so stehe und überlege, meine Güte, wie kann ich dann so lieben? Also ich wollte mit diesem Beispiel auch ausdrücken vom Freitag, dass es wirklich schwer ist, so zu handeln. Aber ich möchte das, ich möchte so lieben lernen. Ich kenne euch jetzt ja alle so ein bisschen mehr oder weniger und ich muss ehrlich sagen, ich mag euch alle, aber manche mag ich einfach mehr und bei anderen ist es einfach schwieriger. Und so ist es ja auch das Normale. Ja, wir kennen ja auch irgendwie halt Leute, mit denen wir gut klarkommen und Leute, wo wir denken, auch wenn sie Christen sind, Geschwister sind, aber Aber das sagt Jesus hier. Er sagt, ihr sollt einander lieben, ihr sollt Agape-Liebe üben. Nicht nur freundlich guten Tag sagen, sondern sie lieben. Das Geniale an dieser Liebe, an diesem Liebesgebot ist, dass quasi als Nebenprodukt noch etwas anderes passiert. Jesus sagt in Vers 11, ich sage euch das, diese Liebesgebote, damit es euch so richtig schlecht geht und ihr von Herzen stöhnen könnt über das Gebot der Liebe. Ihr denkt, das ist ja wohl echt der Hammer jetzt. Und jawohl, das ist es auch. Passt bloß auf. Nein, sagt er natürlich nicht. Er sagt, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt, ja, eure Freude soll vollkommen sein. Das ist doch was Wunderbares. Wir werden von Gott geliebt, wir lieben andere und als Nebenprodukt quasi erleben wir, sollten wir zumindest erleben, es ist auch irgendwie ein Geheimnis, dass unsere Freude vollkommen wird, dass unsere Freude größer wird, indem wir das tun, was Gott uns sagt. In Galater 5 listet Paulus die Frucht des Geistes auf, Eigenschaften, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass in dieser Aufzählung Liebe und Freude zuerst genannt werden. Da heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Eine weitere Frucht wird hier erwähnt, die passiert, wenn wir am Weinstock dranbleiben, wenn wir in ihm bleiben. Die Verse 7 und 16 sprechen von unglaublichen Gebetserhörungen. Das klingt toll, oder? Bittet um, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Bittet um, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Wenn ihr in meinem Namen bittet, der Vater wird euch geben. Das ist super, oder? Da würde ich doch sofort darum bitten, also wir hätten schon irgendwie gerne halt mal jetzt so ein Haus, so hier in Hamburg, also es gibt ja horrende Grundstückspreise gerade, aber das ist ja kein Problem, weil ich bitte ja einfach und dann gibt es halt so ein Haus mit Doppelgarage und zwei Autos und ich habe keine Ahnung, was noch und also Gesundheit ist, brauche ich immer, braucht meine Familie, brauchen wir. Da gibt es viele Dinge. Aber Moment, natürlich hat die Sache doch einen Haken, wie ihr euch vorstellen könnt. Es heißt genauer, wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, können wir bitten, was wir wollen und es wird uns widerfahren. Wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, können wir bitten, was wir wollen. Einmal haben die Freunde von Jesus gefragt, wie sollen wir denn beten? Da hat er ihnen gesagt, bittet so. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und so weiter. Wir beten das ja auch immer zum Abschluss des Gottesdienstes, das Vaterunser. Und wenn wir uns mal dieses Vaterunser mal genauer anschauen, dann geht es erstmal um den Vater, um die Verherrlichung des Vaters, darum den Vater zu ehren. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kommen wir, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und so weiter. Aber erstmal geht es um den Vater und ich glaube, dass wenn wir in Jesus sind, dass auch dann unsere Gebetshaltung sich möglicherweise verändert, dass wir möchten, dass sein Reich wächst, dass wir aus uns heraustreten können, aus unseren Bedürfnissen und dass wir auch glauben können, dass Gott uns schon versorgt. Im gleichen Kapitel im Matthäus-Evangelium, in dem dieses Vater unser steht, erzählt Jesus seinen Jüngern ein Gleichnis, was ihr auch wahrscheinlich kennt, von den Vögeln und von den Blumen. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und euer Vater versorgt sie doch. Und seht euch die Blumen auf dem Felde an, die sind so toll geschmückt, selbst König Salomo in all seiner Pracht und Schönheit war nicht wie sie. Und euer Vater versorgt die Blumen so wunderbar. Wie viel mehr versorgt er euch? Habt doch keine Angst. Und dann heißt es in Matthäus 6,33, kümmert euch zuerst um sein Reich. So wird euch alles andere hinzugefügt werden. Und das ist auch eine Sache, wo ich auch während der Predigtvorbereitung stehen geblieben bin. So dieses, okay, ich möchte ja auch natürlich halt, dass Gottes Reich wächst, aber ich habe auch doch eigene Bedürfnisse. Und ich denke doch auch, wenn ich für jemanden bete, gerade der kein Christ ist und der wird gesund, das muss doch irgendwie Gottes Wille sein, warum geschieht da nichts? Und ich habe jetzt nicht irgendwie die Antworten. Ich hätte noch gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt, um mich daran zu vertiefen. Aber was für mich offensichtlich ist, dass unsere Gebetshaltung, unsere Erhörung sich in eine andere Richtung bewegen, wenn wir aus dem Zentrum von Gottes Willen beten. Ich habe jetzt nochmal diese Frucht sozusagen nochmal versucht, in einer Skizze darzustellen. Genau, ich habe lange daran gearbeitet. Ich versuche es mal zu erklären. Also wir sind, in der Mitte ist Jesus, er ist der Weinstock, er ist der Trieb, aus dem diese Reben so kommen, wir herauskommen, von ihm bekommen wir alles und er ist in der Mitte. Und von ihm erhalten wir die guten Gebote, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und das können wir tun, weil er uns ja liebt. Aus dieser Liebe heraus können wir das tun. Das heißt, dieses Herz steht dafür, dass wir von ihm geliebt werden. Und dieser Schatten von dem Herzen bedeutet, dass wir diese Liebe weitergeben können an den Nächsten. Und dann hatte ich ja erwähnt, dass unsere Freude, bumm, vollkommen wird. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Atomexplosion oder sonst was da passiert. Ich habe versucht, Freude darzustellen. Dieser Smiley, der da so richtig vor Freude explodiert. Und alles geschieht aus Jesus heraus. Ist das nicht fantastisch? Ich habe mir mal vor einiger Zeit mal Gedanken gemacht über, wie bekomme ich Freude? Und es war für mich so ein wirkliches Aha-Erlebnis, dass ich gedacht habe, wow, ich folge ihm nach, ich befolge das, was er mir sagt, ich versuche, andere zu lieben und so weiter. Und dann wächst meine Freude. Das ist doch fantastisch. Gott ist wirklich super gut. Und damit bin ich am Ende schon von der Predigt angelangt. Und ich habe noch ein paar Fragen oder ein paar Gedanken noch mitgebracht. Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach so 2-3 Minuten eine stille Zeit haben. Schaut euch die Fragen an oder die Gedanken, die ich dazu gehabt habe. Und dann werde ich nochmal gemeinsam mit uns beten. Und wir werden heute auch die Möglichkeit haben, das Abendmahl zu nehmen. Dazu sage ich dann gleich noch was. Lasst uns aber noch eine kurze, stille Zeit haben.